ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute. Hallo und herzlich willkommen. Mohammed Zakzak.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Tasi. Ich freue mich.
Ja, und wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir müssen erstmal über Ihren Namen reden. Ja, ich meine, das ist immer das Gleiche bei Ihnen. Alle wollen über Ihren Namen reden. Aber ich würde ja von mir aus eigentlich nicht Zakzak sagen, sondern ich würde Sack sagen. Ist das richtig?
Die Richtung, genau. Sack, genau. Das hat ja auch eine Bedeutung. Ja. Singender Vogel oder Zwitschern eines Vogels.
Ah ja.
Genau, das bedeutet das aus dem Arabischen her.
Okay, aber Sie haben es eingedeutscht. Ja. Sie sind ja schon lange da. Sie haben es eingedeutscht und alle sagen Zack.
Ja, genau, das ist so okay. Eingedeutscht. Ich habe mal einen Kollegen gehabt an der Schule, der hat mich immer Sasa genannt. Hat sich so ein bisschen französisch angehört, so einen französischen Hauch.
Aber das ist ja auch eine Volksgruppe, ne?
Ja, genau, ja, die Sasasen. Genau. Und, aber das Zack hat sich so eingedeutscht und wie sage ich so schön, der Name ist Programm.
Ja, also wir gehen zackig voran so und gucken mal, was die uns heute so zwitschern.
So ist es.
Sie sind Diplom-Sozialarbeiter,
ja.
Seit 2019 Inklusionsbeauftragter der Stadt Pforzheim.
Genau.
So. Und noch viel mehr. Nehmen Sie uns mal mit. Wie sieht Ihr Alltag aus? Was machen Sie so in Pforzheim?
Also, wenn ich so ein bisschen zurückspulen darf, ich habe ja 2007 bei der Stadt Pforzheim angefangen in der Jugendhilfe. Mhm. Ich war an Schulen tätig als Schulsozialarbeiter und habe viele Menschen kennengelernt. Da sind die ganzen jungen Menschen erwachsen und ich begegne sie in verschiedenen Kontexten, ob das an der Uni ist oder in der Verwaltung oder auf der Straße. Ja, und ich glaube, ich habe so eine Marke hinterlassen bei den Menschen, Spuren hinterlassen und ich bekomme immer wieder so Briefe oder Aussagen, wegen Ihnen habe ich das gemacht, wegen Ihnen habe ich das gemacht, wegen Ihnen habe ich das gemacht. Sie waren für uns ein Vorbild. Sie haben schwer im Leben aufgrund Ihrer Behinderung, mhm. Aber irgendwie haben Sie uns motiviert. Manchmal haben Sie nicht viel mit uns geredet, aber Ihr Aura, Ihr das Darstellen, das Dazusein, das ist ja auch eine Sprache, die Nonverbale. Und das hat viele Menschen geprägt. Seit 2019 kümmere ich mich um die Belange.
Also das heißt, das hat der Bürgermeister dann gelesen und Sie waren in der Stadt schon, sage ich mal, jemand. Ich kann mir vorstellen, Sie sind da bekannt wie Butterhund.
Genau, ja. Ich bin ein bekannter Vogel.
Und dann hat das der Bürgermeister gelesen, hat gesagt, den Herrn Zack, den nehmen wir rein als Inklusionsbeauftragten, als einer gesucht wurde.
So einfach war es nicht. Sie mussten sich bewerben. Ja, ich muss mich
und
bewerben.
Und besser sein als die anderen.
Ich kam mit den schlechtesten Voraussetzungen und bin mit den besten Voraussetzungen rausgekommen. Ich war halt Experte in eigener Sache, aber das zählt ja nicht. Eigener Sache eine Behinderung zu haben, ist gut, ja.
Also stellen Sie jetzt Ihr Licht unter den Scheffel, oder?
Nee, auf keinen Fall.
Warum kamen Sie mit den schlechtesten Voraussetzungen?
Weil ich ja von der Jugendsozialarbeit kam und keine Erfahrung zum Thema Inklusion hatte.
Ach so.
Genau, darum geht's. Aber ich habe mich reingearbeitet, ich habe mich reingefuchst. Ich bin ein schneller Typ. Zack, genau. Das war dann funktional und die Stadt Pforzheim, glaube ich, die ist extrem froh, dass der Herr Zack an der richtigen Stelle ist. Ich bin auch ein Mensch, der gerne Sachen ausfechtet, ja, in einem diplomatischen Ansatz. Aber ich sehe auch mich als Anwalt der Betroffenen, der Menschen mit Behinderung.
Ja, Sie haben ja vorher gesagt, Sie haben in der Jugendhilfe gearbeitet, ja. Und viel auch mit kriminellen Jugendlichen, auch, ja, viel mit Migrationshintergrund. Also da hat das Thema Integration eine Rolle gespielt. Integration und Inklusion. Muss man das gemeinsam sehen? Was hat das gemeinsam?
Ich habe so eine Idee für ein gemeinsames Konzept. So Inklusion, Integration und Partizipation als Zukunftsprojekt für unsere Gesellschaft. Ob das in Pforzheim ist, ob das in Baden-Württemberg ist oder in Deutschland. Da müssen wir über diese Ebene reden. Wir müssen aus dem Dilemma rauskommen. Inklusion heißt ja Zugehörigkeit. Integration heißt Zugehörigkeit. Zugehörigkeit funktioniert nur durch eine echte Teilhabe und nicht nur mit Sätzen und Wörter bestückten Ansatz. Das wäre für mich so ein Gedanke, wo man nochmal reinschauen sollte im Ansatz. Und ich denke, die Menschen muss man von Anfang an mitbeteiligen im System. Das macht man durch das Inklusionsgedanken. Integration ist für mich noch ein bisschen schwächelt, aber man kann ja den neuen Konzept für Deutschland in Inklusion, Integration und Partizipation als Zukunftskonzept ansetzen und ich bin gerne mit dabei und mit vielen anderen.
Ja, Inklusion, das bedeutet, alle Menschen, die wegen Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Krankheit oder sozialer Stellung benachteiligt werden, zu fördern, zu unterstützen. Mohammed Zack ist Sozialarbeiter und Inklusionsbeauftragter der Stadt Pforzheim heute bei uns. Ja, da geht es ja nicht nur um Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden. Dazu haben Sie auch ein Buch geschrieben. Es geht um Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Was lernen Sie denn als Inklusionsbeauftragter bei Ihrer täglichen Arbeit dazu?
Was für mich wichtig ist, Inklusion ist kein Akt der Gnade. Es ist ein Menschenrecht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben, ratifiziert 2009. Und für mich ist es wichtig, dass wir diese Artikel in Gesetzen umschreiben. Für mich ist es wichtig, die Barrieren im Köpfe der Menschen abzubauen. Die Barriere auf der Straße oder über den Bordstein, die ist einfach, man kann sie fräsen. Aber die Barriere im Köpfe der Menschen abzubauen, ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist, sehen wir Menschen als Last oder als Ressource? Auch eine wichtige Situation. Haben wir Berührungsängste? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Für mich, ich wollte noch was ausführen. Ja. Für mich ist, Inklusion darf nicht ein Zusatzprojekt sein, ein freiwilliges Zusatzprojekt, sondern Querschnittsaufgabe in allen Bereichen, ob das Gesellschaft, Politik, Verwaltung. Wie sind die Zugänge der Menschen in diesem Bereich? Wir brauchen ganz klare Zuständigkeit. Verbindliche Standard und was ganz, ganz, ganz wichtig, den Mut, auch strukturelle Barrieren zu benennen, wo sie bequem sind.
Wie dick sind die Bretter, die Sie da bohren müssen?
Die Stadt Pforzheim, ich glaube, wir haben die letzten 6 Jahren viel erreicht, aber wir sind am Anfang. Ich glaube, ich habe gesagt, bis zu meiner Rente werden wir 20% schaffen. Es ist gut, ja. Aber es sind dicke, dicke Bretter zu bohren. Man hat das Gefühl, man muss sich immer wieder rechtfertigen. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, der kommt wieder, der will eine Extrawurst. Und ich sage, nee, keine Extrawurst. Ich will Teilhabe haben. Und die Teilhabe gilt für uns alle. Und keiner wartet in der Pipeline, um zu schauen, ob ich jetzt die nächste Schwelle barrierefrei bekommen. Das ist wichtig.
Ist ja auch ein sehr breites Feld. Also es geht ja, wie gesagt, nicht nur um Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, sondern Sie haben ja neulich in Pforzheim im April auch einen Autismustag gehabt. Ja. Also da haben Sie versucht, Vorurteile abzubauen, Bewusstsein zu schaffen. Also
die unsichtbaren Behinderungen sind
es, ja. Genau, es ist ja oft das, was man im Alltag gar nicht so sieht. Ihre Geschichte, die ist sehr bewegend. Sie sind 1989 als unbegleiteter Minderjähriger Geflüchteter nach Deutschland gekommen. Sie sind aufgewachsen im Libanon der 1980er Jahre. Können Sie uns mal ganz kurz mitnehmen in Ihre frühe Kindheit?
Genau.
Ich bin auch nicht einfach.
1977 geboren, am 6. November, mitten im Krieg. Das war ja 1975, der Kriegsbeginn. Ich bin mit 3,5 Jahren erkrankt, 3/4 Jahr Koma. Unter 1% Überlebenschance. Irgendwann bin ich aufgewacht. Ich habe auch vor kurzem meine Mutter nochmal gefragt.
Warum? Was für eine Erkrankung war das?
Fieber auf dem Gehirn eingeschlagen. Das hat mein ganzes Nervensystem außer Gefecht gesetzt. Und ich dürfte eigentlich nicht leben. Aber irgendwie bin ich hier. Und ich habe letztens meine Mutter gefragt. Ich habe so eine Erinnerung, wo ich aus dem Licht kam, dass mein Bruder vor mir war und hat gerufen, der ist wach. Das wurde mir bestätigt. Dass ich wach geworden bin. Ich kann mich an das Wach erinnern, aber nur schemenhaft. Für mich war die 9 Monate eher so wie ein Sekundenschlaf. Aber für meine Familie waren es 9 Monate.
Sie haben diese lange Koma-Erfahrung. Macht das was mit einem? Ist das was bis heute bleibt?
Ja, das macht mich so
bodenständig.
Ja, total bodenständig. Und ich weiß, es kommt was danach. Also für mich, genau. Es ist nicht so einfach Leere.
Der Libanon im Bürgerkrieg, was war das für ein Land? Was haben Sie da für Kindheitserinnerungen?
Wir wohnten direkt in der Nähe von Sabra und Shatila, die Camps der geflüchteten Palästinenser. Ich habe den Massaker 1982 miterlebt. War keine schwierige Situation. Ich kann mich noch an die Schreien erinnern, dieser Menschen vor Ort. Das war eine heftige Situation. Aber ich kann mich erinnern an die Flucht, wo wir abgehauen sind. Also Binnenflucht im Libanon selber, von einem Stadtteil zu anderen Stadtteil. Das sind so prägende Erinnerungen. Und deswegen schätze ich das Leben. Das Leben ist zu schätzen, wenn man aus so prekären Lebenssituationen kommt.
Es gab dann einen Punkt, da haben Ihre Eltern gesagt, beziehungsweise Ihr Vater, du musst gehen. Also Sie sind ja unbegleitet. Warum sind Sie nicht mit Ihren Eltern raus? Ging das nicht?
Ging es nicht. Es ging nicht. Der Schwächere musste gehen, habe ich immer das Gefühl gehabt in der Situation, weil mein Vater hat sich dabei gedacht, welche Zukunftsperspektiven hätte Mohammed im Libanon. Ja? Und Deutschland war so sein Traum, so er selber als Kind. Und er wollte mir seinen Traum verwirklichen in Deutschland.
Wir haben gerade über Ihre Kindheit gesprochen, die nicht einfach war im Bürgerkrieg und im Libanon. Sie haben dort als kleiner Junge mit 3 lange im Koma gelegen, mit einer Hirnentzündung. Und das ist auch der Grund, warum Sie heute im Rollstuhl sitzen. Sie sind nämlich, muss man dazu sagen, im Rollstuhl heute bei uns ins Studio gefahren.
Ja, genau. Grundsätzlich ist es so, davor konnte ich laufen. Ich habe auch Bilder, wo ich laufen konnte. Aber ich kann mich nicht erinnern. Also für mich ist das eine fremde Person. Und die Entzündung hat sich entwickelt. Meine Mutter hat mir mal erzählt, ich war Tage vorher gesund, aktiv. War sogar in Syrien, weil mein Vater stammt ja aus Syrien. Mhm. Habe da gespielt und von einer Stunde auf der anderen hat sich mein Körper ausgeschaltet. Genau, und das war halt die Zeit im Koma, die mein Nervensystem und meine Muskeln außer Gefecht gesetzt hat. Ich konnte, auch wo ich aufgestanden, mich nicht bewegen. Das kam alles mit der Zeit. Es hat Zeit gebraucht. Und meine Arme, mein Oberkörper ist funktional. Meine Beine sind leidtragend gewesen. Ich bin trotzdem mit Krücken gelaufen. Also mein Rekord liegt bei 12 Kilometer Krückenlaufen. Zweimal sogar. Ich war sogar 300 Treppen oben an der Spitze vom Dom. Also ich war auch ein aktiver Krückenläufer, wie man schön nennt. Ja, aber irgendwann habe ich mich entschieden, ab den 40er, dass ich den Rollstuhl mehr benutze als die Krücken. Grundsätzlich in kurzen Strecken benutze ich gerne die Krücken, lange Strecken Rollstuhl.
Ist jetzt vielleicht eine bisschen plakative Frage, aber verschafft das, im Rollstuhl zu sitzen, einem eine höhere Glaubwürdigkeit als Inklusionsbeauftragter?
So sehe ich es nie. So habe ich es noch nie gesehen. Gute Frage. Habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, es hat ja mit dem Auftreten zu tun, wie man die Menschen vertritt. Ja. Weil Inklusionsbeauftragter hat ja so eine Aufgabe eines Anwalts für die Betroffenen. Aber ich habe das noch nie so betrachtet. Aber kann sein, dass bei anderen sowas ausgelöst werden könnte.
Eine Hörerin aus Ravensburg, die möchte nicht persönlich genannt werden, die stört sich so ein bisschen an dem Wort Inklusion, weil sie gesagt hat, es geht ja um die Rechte von Menschen mit anderem Geschlecht, andere Herkunft, andere Religion, Hautfarbe. Ja, da fallen ja so viele Menschen raus, sagt sie. Wer bildet überhaupt diese Menschengruppe? Also wer sagt, wer ist drin, wer ist draußen? Wer hat denn da das Recht? Wer ist da exklusiv und wer nicht? Also da stört sie sich ein bisschen dran. Verständlich?
Sehr, sehr. Also ich will ja von dem Wort Inklusion, Integration weg zum Wort Mensch. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft das Ziel, das Streben danach haben sollen. Wir sehen den Menschen erstmal und das wäre wichtig. Das Wort Inklusion wird ja definiert durch die UN-Behindertenrechtskonvention, die besonders den Menschen mit einem Handicap in Fokus gesehen hat. Mhm. Und ich bin der Meinung, man muss weg vom Thema Inklusion, Integration, die und wir, sondern wir sind alle Menschen. Das einigt uns.
Ja. Gehen wir mal zurück in Libanon. Gestern war ja gerade ein Jubiläum, ein nicht so schönes, muss man sagen. Ja. Vor 5 Jahren gab es diese verheerende Explosion im Hafen, dieses Ammoniumchlorid, was da viel rumlag. Ein ziemlich dunkles Kapitel für den Libanon. Was empfinden Sie heute für das Land, in dem Sie ja doch einen großen Teil Ihrer Kindheit auch verbracht haben?
Ich präge den Satz, der Libanon ist meine Heimat, Deutschland ist mein Zuhause. Und was wichtig ist, ich kann mich erinnern an diesen Tag. Ich kann mich erinnern, wo meine Mutter mich angerufen hat. Ich war auf der Arbeit, ein Außentermin in Baden-Baden. Und dann sagt meine Mutter zu mir, ein Erdbeben ist passiert im Libanon. Oh mein Gott, die ist ja richtig von der Couch auf den Boden gefallen. Und dann musste ich in Deutschland forschen, was im Libanon passiert ist. Ja, weil die Informationen echt diffus waren. Mhm. Also grundsätzlich, der Libanon ist ein Vielvölkerstaat, die Vielfalt lebt dort. Die Vielfalt wird auch gelebt, finde ich. Wir sind in erster Linie Libanesen, wenn auch manche das Ganze auf ihre Religionszugehörigkeit reduzieren, was manchmal auch Schwierigkeiten beinhaltet, weil dadurch musst du auch deine Ethnie, deine Religion schützen. Aber der Libanon ist, wie sagt immer Fairuz, kennen Sie Fairuz?
Die berühmte Sängerin, ja, natürlich.
Genau. Ja. Ein starkes Volk, ja. und dickköpfig.
Ja, das ist ja eine Legende im Libanon, Fairuz. Wir haben viel über Inklusion gesprochen. Wir wollen auch später über Integration sprechen und über Migration. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, nochmal zu Ihrer Geschichte zurückzukehren, Herr Zack-Zack. Sie haben hier in Deutschland wirklich alles andere als einen leichten Start gehabt. Und man muss sagen, es war nicht 2015, sondern 1989. Wie ist das abgelaufen, als Sie kamen? Sie kamen ganz allein als rollstuhlfahrendes Kind nach Deutschland.
Genau. Also ich kam als unbegleiteter Flüchtling. Erstmal bin ich in Kaiserslautern gelandet. Mhm. Ich habe zum ersten Mal blonde Kinder gesehen.
Das haben Sie schon mal erzählt, aber das glaube ich nicht.
Wirklich? Also wahrgenommen.
Ja.
Betzenberg, den Park. Ich sollte bei meinem Onkel aufwachsen, der schon in Kaiserslautern gelebt hat. Das ging dann nicht. Er hat falsch geplant. Ich musste schnell in Kinderheim untergebracht werden. War zeitlang dort. Ich konnte kein Deutsch. Für mich war es alles schwer. Die ersten 3 Monate habe ich bitterlich geweint. Die Leute haben mich versucht zu trösten. Die Engel in meinem Leben, sage ich immer. Und irgendwann habe ich eine Ärztin begegnet, die Frau Dr. Alayan. Die macht den palästinensisch-israelischen Dialog in Berlin. Koryphäe. Die hat auch eine Geschichte hinter sich. Ich habe gesagt, ich muss da raus. Ich habe Gewalt erlebt im Kinderheim. Das war Nonnenkinderheim, was mich sehr geprägt hat durch Gewaltausuferung. Mhm. Und danach bin ich ein Jahr lang im Krankenhaus in Homburg-Saar geblieben. Herr Professor Dr. Mittelmeier hat mich betreut, bin ich sehr dankbar. Der hat nach Pflegefamilie gesucht für mich. Der hat am Schluss gesagt, Mohammed, wenn man für dich keine Pflegefamilie findet, nehme ich dich als Kind. Wir haben Pflegefamilie genommen. Ich musste schnell Deutsch lernen. Deutsch war meine Waffe. Ich habe innerhalb von 6 Monaten die deutsche Sprache gelernt. Ich wollte mich ja verteidigen.
Waffe wofür?
Sondern dass ich entscheiden kann, wo es mit mir hingeht im Rahmen. Das Jugendamt war früh meine Mama und mein Papa gewesen und das war prägende Zeit. Ich bin auf eine Sonderschule gekommen für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Das war aber die beste Zeit, muss man wirklich sagen. Da gab es keine Mathe, kein Englisch, kein Deutsch, sondern Liebe. Und Liebe ist was Schönes, Geborgenheit, Zuneigung. Und bei meiner Pflegemutter, die 2018 verstorben ist, habe ich gelernt, stark zu sein.
Also ich höre da jetzt zwei ganz, ganz wichtige Dinge raus, nämlich zum einen, dass Sie Menschen hatten, die Sie gefördert haben, ohne die es eigentlich nicht gegangen wäre. Also letztlich eine Einzelleistung, kein integratives Gesamtkonzept eines Staates, das Sie reingebracht hat, sondern eigentlich die Liebe, jetzt ein bisschen groß ausgedrückt, von einzelnen Menschen.
So ist es. Also
ist das normal? Können andere Leute die gleiche Geschichte erzählen?
Ja. Ich habe viele Geschichten gehört, dass auch bezüglich meiner Arbeit mit jungen Menschen, dass am Schluss sie oder ich oder der die ausschlaggebende Kraft ist. Wir tragen Verantwortung für unser Handeln, wir tragen Verantwortung für unsere Wörter, die wir Menschen mitgeben. Und zum Glück hatte ich viel Geborgenheit und viel Verständnis, aber auch klare Strukturen und Grenzen. Grenzen mit Liebe, das ist wichtig. Und da sind die Engel, die mich begegnet haben im Leben. Und Gott froh bin ich, dass ich sie begegnet habe und die mich geformt haben, wer ich heute bin.
Gab es denn mal, also Sie hatten ja sicherlich auch Kontakt zu Ihren Eltern, damals so eine Zeit, der Bürgerkrieg war ja inzwischen auch wieder vorbei im Libanon, dass die Eltern gesagt haben, komm zurück?
Den ersten Kontakt hatte ich ich bin 1989 nach Deutschland gekommen. Den ersten Kontakt habe ich 1995 gehabt. Ich wusste gar nicht, ob meine Eltern leben oder verstorben sind.
Also haben Sie gar keinen Kontakt?
Gar keinen Kontakt. Irgendwann hat man Nummern rausgekriegt und mein Vater hat mich angerufen. Ich habe auch das Arabische verlernt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er mit mir sprechen wollte. Also ich musste auch das Arabische neu lernen. Aber wie sagt man so schön, wenn die Basis da ist, lernt man schnell die Sprache wieder.
Also die zweite Erkenntnis, der eigene Integrationswille ist groß, muss groß sein. Und das zweite ist, es muss Menschen geben, die einen unterstützen, Einzelleistung. Und das dritte ist, es braucht aber dann schon auch eine Struktur.
Richtig, Struktur. Ich würde sagen, Integrationswille oder das Teilhabe, das Dazugehörenswille, das war mir wichtig.
Ja.
Also das war mir sehr wichtig.
Gab es dann so einen Moment, also Sie haben ja dann studieren können, Sie haben es ja geschafft. Gab es einen Moment, wo Sie das Gefühl hatten, ja, jetzt bin ich akzeptiert?
Ja, ich bin bei einer Pflegemutter aufgewachsen, wo Multikulti-Vielfalt herrschte. Und deswegen war für mich nicht ungewöhnlich, mit anderen Menschen aus anderen Kulturen und aus anderen Leben zusammen zu sein. Wie sage ich so schön, in Idioten, ist ja egal, welche Kultur der hat, der ist ein Idiot aus meiner Sicht. Deswegen haben wir diese Differenzierung nicht gehabt zu Hause, sondern wir waren erstmal in erster Linie Mensch. Und nicht, der kommt aus diesem Land oder der kommt aus diesem Bundesland. Das war für uns wichtig, dieses Wert mitzubekommen. Also ich sage Ihnen auch, ich habe gar keine Probleme mit, also woher ich stamme, sondern ich erlebe die Problematik oft aufgrund meiner Behinderung, wie Menschen mich begegnen.
Mohammed, zack, 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 zack.
Zack, zack.
Mann, Sie sind schon lange hier in Deutschland. Sie haben was erreicht. Sie bekleiden ein offizielles Amt bei der Stadt Pforzheim. Wenn Sie jetzt mit kriminellen Jugendlichen, auch mit Migrationshintergrund, arbeiten, wenn Sie heute soziale Arbeit machen, haben Sie da das Gefühl, ich muss was zurückgeben? Oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Ich glaube nicht, was zurückgeben. Ich glaube, im Vorbild sein. Mein Wunsch immer ist es, so eine Art, ein anderem Vorbild zu zeigen. Und das gelingt mir oft in der Arbeit mit jungen Menschen, die delinquent geworden sind, die auf die falschen Bahnen geraten. Man muss auch sagen, die Anteile der Migranten in meinem Programm sind 50-50. 50% Bio-Deutsche, 50% Jugendliche mit Migrationshintergrund, die hier auch geboren sind. Also eigentlich könnte man sagen, das sind
mit
ja auch...
Mit deutschen Pass, mit, ohne und
ja,
so weiter.
Genau, die haben halt exotische Namen, wie man es nennt, ja, aber sind auch schöne Namen, finde ich. Ich glaube, das liegt oft daran, da hier eine Identitätskrise, die entstanden ist. Die sind zwischen die Kulturen aufgewachsen. Identitätskrise heißt immer für mich ein schwaches Selbstgefühl, der kompensiert werden muss durch Macht und Kontrolle und Gewalt. Und da versuchen wir, oder da versuche ich in meiner Arbeit, die Jugendlichen Grenzen zu setzen, zu konfrontieren mit ihrer Haltung, mit ihren Taten, aber auch gleichzeitig ein Angebot der Beziehung, der Bindung zu machen, um nochmal einen Reflexionsansatz zu starten, dass hier über die Tat nachgedacht werden, aber auch über das Ehregefühl nochmal neu definiert werden. Ein Jugendlicher sagte dazu mir, hat gesagt, das ist nicht ehrenvoll, was ich gemacht habe. Im Knast zu sitzen ist nicht ehrenvoll. Das muss man ganz klar definieren. Ich wäre auch gerne ein Arzt. Ich wäre auch gerne jemanden, der gehoben ist. Und in unserer Kultur definiert sich auch die Ehre. Also Sie als Arzt, Sie werden ja nicht mal mit Ihrem Namen genannt, sondern Herr Doktor oder Herr Lehrer. Also das in den hohen Ebenen ist das Ehrebegriff ganz anders definiert in unserer Kultur. Da versuche ich auch mit den Jugendlichen zu arbeiten. Was bedeutet Ehre? Was ist dienlich für die Gesellschaft? Und ich glaube, der Wunsch ist groß da, dass Sie da was verändern wollen. Ich erlebe es, dass manchmal die Strukturen im Wege stehen. Wir müssen ehrlich sein. Wir müssen auch über Strukturen, die Teilhabe nicht ermöglichen, sprechen.
Okay. Wie Sie machen wir auch noch, aber ich habe erstmal ganz viele Fragen. Der Begriff Ehre und dieser Zusammenhang der Ehre auch mit Straftaten, das ist aber schon viel eher angesiedelt bei den Delinquenten, also bei den straffälligen Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Bei den deutschen, biodeutschen, autochtondeutschen, nennen Sie es, wie Sie es wollen, da spielt es weniger eine Rolle. Haben Sie da einen anderen Zugang? Also müssen Sie wirklich unterscheiden oder gehen Sie an jeden Menschen, weil Mensch, gleich ran?
Ich muss jeden Menschen neu bewerten, individuell betrachten. Ich erlebe auch schon bei jungen Deutschen, die das Ehrebegriff auch so definieren, ich glaube, Anlehnung an die Migrantinnen, die in der Gruppe sich aufhalten. Aber es gibt eine Studie von Herr Pfeiffer, das Ehrebegriff unter Menschen mit Migrationshintergrund ist viel höher, liegt bei 27%. Gegensatz zu Deutschen, der bei 6% ist. Aber man muss auch betrachten, manchmal hat man auch Deutsch-Russen, die haben auch eine andere Definition von Ehebegriff. Also immer individuell das Ganze betrachten. Es gibt nicht ein System, wo man sagt, alle sind so.
Es gibt sehr unterschiedliche Laufbahnen bei Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt die nach einigen Jahren top integriert sind, die eine Ausbildung absolviert haben, die super Deutsch sprechen, Staatsbürgerschaft bekommen, sich vielleicht sogar selbstständig machen, Steuern zahlen und. Ein voll integrierter, voll produktiver Bestandteil der Gesellschaft werden. Und dann gibt es die straffällig werden. Haben Sie mal rausfinden können, an welcher Abbiegung da anders abgebogen wird? Oder muss man jeden Fall wirklich isoliert betrachten?
Jeden Fall isoliert betrachtet, aus meiner Sicht. Sie haben auch vorhin einen Satz geprägt, wem begegne ich? Begegne ich einem Menschen, der mich weiterbringt, so ein Engel, oder habe ich Teufels um mich rum, die mich abwerten? Ich hatte mal einen Teufel gehabt, mein Weg sollte ja in eine Behindertenwerkstatt führen. Ja. Und meine Mutter hat gesagt, auf keinen Fall. Und die hat einen legendären Satz geprägt, wo wir raus waren, also zum Arschloch gehen wir nie wieder.
Also, wenn Sie sagen Ihre Mutter, dann meinen Sie Ihre Pflegemutter.
Hey, meine Pflegemutter. Ja. Und das hat mir viel Last weggenommen in mein Leben. Das heißt, die Begegnungen, die unter vier Augen Gespräche, das sind die ausschlaggebenden Ansätze für Integration, für Inklusion und Partizipation. Das muss man wirklich, am Schluss muss jemand da sitzen. Und deswegen tragen wir Verantwortung für unsere Wörter, für unsere Darstellung, für unsere Haltung gegenüber diesem Menschen. Begegne ich einem Menschen mit Abwertung, merkt er, der ist nicht blöd, der merkt es genau, ob man ihnen was vorspielt. Also ehrlich sein in der Haltung.
Herr Zack-Zack, welche Faktoren führen denn dazu, wenn Sie mit straffälligen Jugendlichen mit Migrationshintergrund arbeiten, dass die im Speziellen so schnell oft in eine Kriminalitätsschiene kommen? Oder habe ich da schon viel zu viel Rahmen jetzt gemacht, Framing gemacht.
Ja, so ein bisschen. Also grundsätzlich ist die Faktoren für ein delinquentes Verhalten ist ja einmal die Erziehung, ist einmal die Subkultur, Gruppenzugehörigkeit, Voraussetzung, die Kriminalität, aber man muss auch sagen, Lernen am Modell ist in der Familie, findet da Gewalt statt in der Auseinandersetzung. Aber man muss wirklich sagen, Gewalt ist ein Männerproblem. Ja, 90% der Mörder weltweit sind Männer und Gewalt ist ein Männerproblem, wo irgendwann mit 24, 25 weniger wird. Die Leute haben den Testosteronstand, wird weniger und daher ist das ein Männerproblem. Aber es gibt Voraussetzungen, Gewalt in der Familie, das gilt für Migranten oder Nicht-Migranten, das spielt keine Rolle. Die Biografien sind immer gleich oder was krass ist, oft habe ich auch Themen, wenn ich da keinen Anhaltspunkt finde im Ansatz, wo Gewalt entstanden ist, gucke ich auch bei der Geburt. Mhm. War die Geburt schwierig? War vor der Geburt Trauer, Gewalt? Also das sind alle Faktoren, wo ich immer wieder analysiere.
Ja, aber machen wir uns mal ehrlich, wo sind die kulturellen Faktoren? Gibt es die?
Nö, also aus meiner Sicht, Kultur verursacht keine Gewalt. Das kann ich auch so nicht stehen lassen, dass man sagt, weil der Moslem ist oder weil der arabische Kultur hat, ist er automatisch gewaltaffin. Das könnte ich nicht bestätigen und da gibt es keine Studie dafür, die das irgendwie rechtfertigt. Keine Feldstudie.
Sie sind ja ohnehin jemand, der als Sozialarbeiter den Menschen immer mit sehr viel Respekt und Verständnis gegenübertritt. Zumindest schreiben Sie das in allem, was Sie schreiben, immer wieder auf. Sie bezeichnen die auch als Klienten. Für andere sind das aber einfach nur Straftäter.
Das kann sein, dass einige das so sehen. Für mich begegne ich den Menschen mit Haltung. Erstmal verstehen, aber nicht einverstanden sein. Ich verstehe dich, aber ich bin mit der Tat nicht einverstanden sein. Ich neige dazu, auch zu trennen zwischen Person und Verhalten. Das Verhalten kann man ändern, aber die Person nicht. Also ich kann nicht sagen, ändere dich mal und dann reden wir weiter. Sondern irgendwo muss man ja mit den Menschen arbeiten. Das ist für mich ein wichtiger Ansatz, dass man sie respektiert, aber nicht die Tat rechtfertigt.
Sie haben sich auch ausführlich mit Clan-Kriminalität beschäftigt, dazu auch ein Buch, jetzt veröffentlicht Anfang des Jahres. Wenn man sich da die Berichterstattung anschaut, egal ob das hier im SWR ist, zur syrischen Großfamilie in Stuttgart oder anderswo in den Medien, dann entsteht da das Bild so einer Ungeheuerlichkeit. Ja, also das ist so, wie kann es sein, dass kriminelle Clans in einem Land, in dem sie nicht sozusagen herkunftsmäßig herkommen, die öffentliche Ordnung so terrorisieren? Können Sie uns das mal erklären?
Für mich ist es wichtig, Clan-Kriminalität ist ein gesellschaftliches Problem, ist ein Problem, aber Problem Einzelner. Man darf nicht Menschen stigmatisieren oder unter Generalverdacht setzen. Unter Generalverdacht zu setzen, Familiengruppen oder Gruppenzugehörigkeiten, heißt ausgrenzen und nicht nach Lösungen zu suchen. Man muss auch sagen, viele dieser Familienmitglieder studieren, arbeiten, sind rechtschaffend, sind dienlich für die Gesellschaft. Das muss man auch mitnehmen. Für mich wäre es wichtig, nochmal ihr Lebensumstände, ihr kulturellen Ansatz nochmal differenziert zu analysieren, aber auch die Präventionsansätze differenziert anzusetzen. Was für Clanfamilien, was für jemand mit Migrationshintergrund funktional ist, ist für einen Clanfamilienansatz nicht funktional. Daher muss man differenziert rangehen. Das ist in meiner Arbeit so.
Aber das Problem scheint ja komplexer zu sein, als wir annehmen. Also helfen Sie uns doch mal, dieses Phänomen Clan-Kriminalität zu verstehen. Erklären Sie uns doch mal kurz, wie kann es überhaupt dazu kommen?
Also in meinem Buch habe ich beschrieben, wo sie herstammen. Die haben ständig diese Heimatverlust gehabt, Traumatisierung.
Wo stammen sie denn her?
Aus dem arabischen Halbinsel, die Familien.
Klare Länderzugehörigkeit. Oft gesagt wird, es ist ein syrischer Clan, ein libanesischer Clan.
Also die Urgeschichte, nein. Und sie definieren sich auch nicht über Nationalität, die Familien. Für sie ist es der Clan, dann Gott, dann Nation. Also das ist ganz, ganz wichtig, die Aufteilung. Das ist anders da bei einem Autonomalverbraucher oder Araber ist. Ja, da kommt die Nationalität, ich bin Syrer, du bist Libanese, ich bin Jordanier. Bei denen ist erst die Familie als Schutzrahmen, als Schutzzentrum, dann Gott, dann sogar vor Gott sind sie und dann die Identität. Die Frage, wo können wir aus diesem Ansatz einen positiven Präventionsansatz schmieden?
Das ist nämlich auch wichtig, weil Verständnis hin oder her, es sind Straftaten, Straftat ist Straftat, öffentliche Sicherheit ist öffentliche Sicherheit und wenn sich Menschen unsicher fühlen aufgrund dieser Clans, ist das ein Problem. Ja, ein Hörer, der sich Tom Simon oder Tim Simon nennt, der möchte mal etwas zu dem heutigen Studiengast sagen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Sie dazu sagen, Herr Zack-Zack. Er sagt, wer als Sozialarbeiter behauptet, dass junge muslimische Männer nicht ein extrem hohes Gewaltpotenzial haben. Viel höher als alle anderen jungen Männer. Der ist, glaube ich, Sozialarbeiter im Wunder Wonderland. Feldstudie hin oder her. Schöne Grüße. So, was sagen Sie?
Das kriege ich oft zu hören, dass ich ein Träumer bin. Aber ich muss auch Realitäten wahrnehmen, die da sind. Und ich lasse der Gedanke stehen, gewisserweise. Wir haben Probleme. Wir sind eine starke Gesellschaft. Wir gehen Probleme aus pädagogisch-psychologischer Ansicht ran. Und für mich wäre nochmal wichtig, hier zu differenzieren und nicht verallgemeinern. Gewaltproblem ist ein Männerproblem. Und in meinem beruflichen Kontext ist es wichtig, nochmal jeden Fall individuell zu betrachten.
Sie leben ja nicht in Wonderland, sondern in Pforzheim. Und da sind 78,5% der Jugendlichen Migrationshintergrund. Das belegt der Sozialbericht der Stadt Pforzheim. Ich glaube, der kam jetzt im Frühjahr raus. Grund ist ein sehr, sehr hoher Zugzug, auch von Geflüchteten. Pforzheim so als besonderer Hotspot, spüren Sie das auch bei Ihrer Arbeit?
Ja, ich spüre die Vielfalt in Pforzheim. Ich bin ja ein Mensch der Vielfalt und das mag ich gewisserweise. Ich bin eher so dafür, die Integration und die Teilhabe zu stärken bei der Stadt Pforzheim und erlebe die letzten Jahre, was sich da Menschen geprägt haben, auch Menschen mit Migrationshintergrund, dass diese Menschen eine Art Vorbilder für ihre Community geworden sind, für die Stadt geworden sind. Wir haben sehr viele Schülerinnen und Schüler, die ich früher in der Schule betreut haben, sind bei der Stadt oder gehen zur Uni oder studieren. Ja, diese Persönlichkeiten müssen im Vordergrund gestellt werden, um nochmal einen Identifikationsansatz zu schaffen. Man muss wirklich sagen, manchmal können sich Menschen mit Migrationshintergrund mit Martin und Jens nicht identifizieren, aber mit Mohammed oder Ahmed und Nabil ist ein anderer Ansatz. Nicht, dass das heißt, dass Martin oder Jens schlechte Arbeit macht, sondern das ist ein anderer Zugang zu solchen Strukturen.
Ja, Sie sehen die Vielfalt, das Positive, aber viele sehen natürlich auch die Probleme und das zeigt sich in Pforzheim ja auch politisch. Also im Stadtparlament dort hat die AfD, glaube ich, die stärkste Fraktion, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube, so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Aber Sie haben diese Resozialisierungsmaßnahmen, die Sie durchführen, mit vor allem straffälligen Jugendlichen. Wie funktioniert so ein Konzept? Wie machen Sie da? Wie gehen Sie daran?
Grundsätzlich ist es so, dass die Jugendlichen oder die Delinquenten Jugendlichen ab bestimmten Alter, die werden zugewiesen vom Gericht mir zu. Und da gibt es ein Konzept, wo ich mit denen über ihren Reaktionsansatz, über die Gewaltaffinität arbeite, über Empathiefähigkeit, über Perspektivübernahme, über Moralvorstellung, aber auch Ausstiegsmöglichkeiten, die in mein Konzept geschrieben sind. Warum begibst du dich zu diesem Punkt, wo du nicht mehr aussteigen kannst? Also das heißt, ohne Gesichtsverlust aus dem System, aus den Gewaltaktionen rauszukommen. Aber es geht auch mir im Ansatz Biografiearbeit, Elterngespräche. Also das ist ein ganzheitliches Konzept, wo wir versuchen, den Menschen in der Gesellschaft wieder resozialisieren. Aber es geht auch nicht nur um Sozialisierungsansatz, sondern auch, da steht hier der Richter, die Jugendgerichtshilfe, Gruß nach Kalf zu den Kollegen. Aber auch für mich geht es darum, dass wir Hand in Hand arbeiten, um den Menschen eine Perspektive zu bieten. Es bringt mir doch nichts, wenn ich sage, du bist schlecht, dann weiß er immer noch nicht, wie er es hinkriegen soll. Also wir sollen aufhören, ja, auf den Menschen zu zeigen, den Menschen zu erziehen zu wollen, sondern dafür zu sorgen, dass hier die Strukturen gegeben sind, wo die Menschen sich entfalten können. Ich sage auch immer in meiner Arbeit, diese Menschen haben ja Kraft, Ressourcen. Wie kriegt man die Ressourcen so umgesetzt, dass es für die Gesellschaft dienlich ist? Das ist mein Job, da gebe ich nicht auf. Das ist mein Ethos aus der Sozialarbeit her.
Ja. Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten ja natürlich auch mit Ihrem Zugang, ja, auch mit Ihrer Herkunft, mit Ihrer eigenen Geschichte natürlich auch. Wie messen Sie denn den Erfolg Ihrer Arbeit?
Ich begegne die jungen Menschen immer wieder und da frage ich immer auch bei den Kollegen, Kollege, wie ist es, hat das geschafft? Und viele melden sich auch von allein wieder und sagen, Herr Zack, Sie waren hart zu mir, aber ich weiß, warum Sie damals hart waren. Ich habe es nicht verstanden, aber heute kann ich es verstehen, nach Jahren. Also ich sage, in der Sozialarbeit und in der Psychologie sind die Früchte 10 Jahre später zu ernten.
Regt Sie das denn auch auf, wenn es manche einfach nicht kapieren? Also kommen Sie da auch mal an Ihre Grenzen, weil Sie sind ja auch Anti-Aggressionstrainer, also müssen Sie es dann auch manchmal auf sich selber anwenden?
Mich regt es nicht auf, dass ich das persönlich nehme. Schade für denjenigen selber, aber ich muss seine Entscheidung akzeptieren. Wir müssen uns auch jetzt mal wirklich ernsthaft sein. Wir haben hier kein Bananenrepublik. Wir haben eine Struktur, ein Justizsystem. Die Leute, die nicht sich fügen, müssen auch abgeschreckt werden, durch bestimmte Strafmaßnahmen. Da können wir stolz sein, welches System wir haben. Also bitte, wir sollen uns nicht unfähig machen, sondern ganz klar, wir haben Struktur, wir haben Rechtsstaat. Und also manchmal kommt mir vor, ob die Leute uns unfähig meinen. Das sind wir nicht. Wir haben Probleme, aber wir haben auch viel Erfolg.
Es hat sich Uwe Schüing gemeldet, SWR1-Hörer aus Pforzheim, sagt Falschaussage zur AfD. Die AfD ist heute nicht die stärkste Fraktion im Pforzheimer Gemeinderat. Ja, Herr Schüing, das stimmt, hat aber auch eine Geschichte. Die CDU ist stärkste Fraktion. Die AfD war stärkste Fraktion, hat sich gespalten, ist es deswegen nicht mehr. Also hiermit richtig gestellt. Herkunft schlägt Leistung, Herr Zack-Zack. Das war die Überschrift vor ein paar Tagen und das Ergebnis einer Studie der Uni Siegen. Und das Ergebnis lässt wirklich aufhorchen. Also in der Studie, da wurden mehr als 50.000 Bewerbungen von fiktiven Schülerinnen und Schülern an Betriebe verschickt, die Ausbildungsplätze ausgeschrieben hatten. Und da gab es ein ziemlich klares Ergebnis. Also der deutsch klingende Name Lukas Becker, alles Fake, hat 67 Antworten von 100. Dazwischen kam noch ein russisch klingender, ein hebräisch klingender Name, ein türkisch klingender Name, Yusuf Kaya, der ist schon nur noch bei 52 Antworten auf 100 Bewerbungen. Alles bei gleich guten schulischen Leistungen. Und die mit Abstand am wenigsten Rückmeldungen hat der arabisch klingende Name Habiba Mahmoud bekommen. Nur 36 auf 100 Bewerbungen. Was sind da jetzt so Ihre ersten Gedanken, wenn Sie das hören? Überrascht?
Total überrascht. Das heißt, Herkunft schlägt Leistung, wie Sie schon sagten. Also für mich geht es wieder darum, die Barriere im Kopf abzubauen. Die Politik muss sich ganz klar positionieren in dieser Hinsicht. Die Frage, wo ist Ausgrenzung, wo ist Diskriminierung gegeben, ganz klare Haltung. Aber für mich auch selbstkritisch, wo haben wir Strukturen, die Teilhabe verhindern, die Frust verursachen, diese Strukturen. Da müssen wir politisch, gesellschaftlich nochmal nachjustieren. Und das tut mich schockieren, solche Studien.
Ja.
Und
ist jetzt
das
natürlich nicht bereinigt darauf, wir wissen nicht, wer sind die Ausbilder
genau.
und so weiter.
Genau, aber man muss aufhorchen.
Die Studie hat aufhorchen lassen.
Und nochmal nachstellen, woran liegt es? Wo ist dann die Barriere im Kopf? Wo können wir nochmal nachjustieren, dass wir eine gute Gesellschaft miteinander sind und nicht uns mit Hass oder mit dass wir uns nicht kennen und übereinander reden, statt miteinander zu reden und sich kennenzulernen. Wenn man miteinander redet und sich kennenlernt, ist der Zugang viel einfacher, um nicht Mauern aufzubauen.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Geschichte. Wir hatten vorhin ja gesagt, es gibt ein paar Säulen. Warum ist der Mohammed Zack-Zack so gut angekommen in Deutschland? Warum ist er jetzt Integrationsbeauftragter und nicht Sozialhilfeempfänger? Er hat sich selber engagiert, also Eigenleistung. Und es gab Menschen, die sie integriert haben in die Gesellschaft. Ist es nach wie vor das Rezept, eine beiderseitige? Also sagen Sie Ihren Leuten, die Sie betreuen, auch die, vor allem die Straffälligen, du musst dich mehr anstrengen?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte Sie nur kurz korrigieren. Inklusionsbeauftragte. Inklusionsbeauftragte.
Ja, es gibt eine andere Integrationsbeauftragte.
Genau.
Ich meinte auch Inklusion.
Genau. Natürlich anstrengen, aber auch nicht sich selber Mauern zu bauen, nicht selber Hürden sich zu bauen, dass man an sich glaubt, dass man für die Gesellschaft dienlich ist und dass man ein bisschen härter arbeiten muss. Manchmal doppelt, ja. Und das ist, was die Auszeichnung ist. Man muss sich doppelt beweisen, aber das Ergebnis ist schön, angenehm und macht Freude. Das ist so, ist meine Lebensgeschichte. Ich mache das Doppelte und manchmal bekomme ich auch das Doppelte raus.
Ich glaube, Sie haben sich auch Gedanken darüber gemacht, wie kann Integration in Deutschland besser funktionieren?
Ganz klar, Chancengleichheit für alle. Es darf nicht gewisserweise prekäre Lebenssituationen geben, da müssen wir handeln. Zum Beispiel Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, Diskriminierung in Wohnungssuche, aber auch Bildungsungleichheit. Das ist unser Makel. Wir sollen unsere Hausaufgaben machen, wir als Gesellschaft, als Politik. Und danach können wir auf anderen zeigen. Das fehlt mal so ein bisschen Eigenverantwortung. Fehlt ein bisschen.
Ich glaube, das ist Ihr Schlusswort für heute. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren. Mohammed Zack-Zack in SWR 1 Leute. Vielen Dank.
Danke, Herr Atasi.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.